Wir wollen weitermachen mit 1. Samuel und wir sind jetzt auf Kapitel 16. Es geht relativ schnell und es ist eine sehr, sehr coole Geschichte, wo wir uns jetzt gerade finden. Und ich weiß nicht, ob für dich auch genauso, aber manchmal, wenn ich jetzt ein paar Geschichten in die Bibel lese, dann ja, ich sehe mich schon in so einer Situation oder kann ich jetzt und nachsehen von meiner Lebenserfahrung und genau. Und das ist eine der Geschichten, die ich auch viel lernen musste, also jetzt in der Vorbereitung und auch früher. Genau, und viele kennen meine Geschichte schon, genau, aber ich erzähle mal kurz. In 2015 komme ich nach Deutschland und an dem Tag, genau, lande ich in Frankfurt und ich habe nur zwei Dinge. Ich habe meine Koffer mit, meine Kleider und alles drum und dran und dann ein Herz voller Liebe, komplett verliebt. Ich habe kein Geld gehabt, ich habe kein Handy, keine ja, elektronische Gerät, nichts. Aber warum? Ich sage euch irgendwann. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Aber ich habe nichts gehabt. Aber als ich kam, in meinem Koffer war etwas Besonderes. Ich habe ein Dokument gehabt. Und dieses Dokument oben stand eine Bachelor for Biochemistry. Eine Bachelor in Biochemie. Und für mich, das war ein Schatz. Ich musste erst mit meinem Leben dieses Dokument jetzt bewahren, weil ich wusste, das ist mein Schlüssel, jetzt in Deutschland, meine Wege und irgendwie die Gelegenheit hier in Deutschland, dass meine Fuß auch fassen. Und so, ich wusste ja, ich habe jetzt studiert, 4 Jahre und ich habe etwas im Kopf, auf Papier auch genauso. Und wenn ich jetzt hier komme, kann ich jedem das zeigen, ich habe studiert und kann ich Arbeit finden oder keine Ahnung. Aber ich habe keine Sorge, weil ich wusste ja, ich habe meine Dokumente, ich habe einen Bachelor in Biochemistry gehabt. Ein paar Wochen später, ich glaube ungefähr 2 Monate, genau, dann kommt eine Nachricht. Oder ein Brief, dass mein Studium hier in Deutschland wurde nicht anerkannt. Und das war nicht das gleiche Bachelor, was ich dachte oder was ich gehabt habe. Und hieß, ich konnte gar nicht damit hier in Deutschland anfangen. Und war ein paar andere Möglichkeiten. Ich hätte noch mal studieren gehen, 2 Jahre lang, ein paar Semester noch mal dazu machen. Oder ich dachte, ja, vielleicht kann ich einfach einen Job irgendwo, einen Minijob finden oder was machen. Aber für mich war in dieser Zeit auch sehr schwierig, weil ich dachte, ja, 4 Jahre einfach rausgeschmissen. Also ich habe jetzt 4 Jahre studiert und in dem Moment, wo ich denke, ja, jetzt habe ich jetzt die Gelegenheit, das Studium auch zu nutzen, dann irgendwie war, ja, Zeit verschwinden. Also diese 4 Jahre hätte ich auch was anderes machen können. Aber ich dachte, ja, okay, Hoffnung ist nicht ganz verloren. Ich habe studiert, das heißt, ich kann trotzdem arbeiten. Also ich kann eine Arbeit suchen. Dann habe ich angefangen, eine Arbeitsstelle zu suchen. Und ging lang und dann zum Schluss habe ich eine Stelle gefunden. Genau. Und dann komme ich da, Vorstellungsgespräch. Genau. Und die fragen mich, ja, hast du Erfahrung als Reinigungskraft? Und sagt, nee, also, aber ich dachte, das ist Reinigungskraft. Also, jeder kann reinigen. Also, ich kann einen Mop nehmen und was wischen und alles drum und dran. Ich sagte, ja, nee, ich habe keine Erfahrung, aber ich habe studiert. Ich kann sehr schnell lernen, weißt du? Also, sowas. Ich habe Biochemie studiert, also Reinigungskraft, es geht. Ich sagte, ja, okay. Dann, ich durfte an dem Tag eine Probearbeitszeit machen oder Arbeitstag mit einer Frau, Frau Remolino hieß sie. Sehr nette Frau. Sie hat mir alles gezeigt, genau. So in einem Krankenhaus. Sie hat mir gezeigt, genau da, du nimmst Müll hier, da ist die Toilette und so. Hier dann Staubsaugen und alles drum und dran. Und dachte, ja, easy, easy money. Weißt? Also einfach kommen und dann das machen, ein paar Stunden und dann gehen wir heim. Und dachte, ja, okay. Dann später komme ich wieder im Büro, ja, wie sieht es aus? Sagte, ja, doch, ich werde die Arbeit nehmen. Weil ich dachte, ja, ist einfach vorübergehend. Es wird einfach kurze Zeit, bis sich etwas Besseres findet. Ich habe studiert. Deswegen klappen. Dann am nächsten Tag komme ich und dann erstmal sagt er, ja, okay, wir haben eine coole Abteilung für dich gefunden. Und in der Abteilung kriegst du ein Telefon. Ich habe ein Telefon bekommen. Erster Tag, sehen wir vor, schon ein Telefon. War echt cool. Und dann habe ich meinen eigenen Wagen bekommen. Genau, so meinen Wagen, wo meine Mops und Wasser und alles drum und dran. Und dann, genau, meine Arbeitskleider, komplett weiß. Und genau, wurde gezeigt, ja, ich arbeite in HNO. Das war meine Hauptabteilung. Aber das Telefon war für die Notaufnahmen. Und es war für Bereitschaft. Und sagte, ja, manchmal kommt ein Anruf von der Notaufnahme und ich muss einfach liegen lassen, was ich in der Zeit gemacht habe. Und ich muss jetzt schnell zu der Notaufnahme und dann kriege ich da Aufgaben oder was ich machen soll. Sagte, ja, okay, das passt. So bin ich in eine O, tue ich dann Staubsaugen, dann kommt ein erster Anruf und dann, ja, soll ich in die Notaufnahme rein. Dann gehe ich in die Notaufnahmeabteilung und gehe ich genau da. Eine Krankenschwester sagt, ja, also OP, Raum, bla bla bla, soll ich reingehen und du musst vorbereitet werden für die nächste OP. Ich sagte, ja, okay, ich habe meine Wagen geholt, komme ich rein, mache die Tür auf und nicht gelogen, fast gekotzt. Ich komme rein und es war alles möglich, alles, was ich noch nie gesehen. Also die Bandage mit Blut lag irgendwo in die Ecke, auf dem Boden gekotzt. Und es war so ein OP-Raum mit einer Toilette. Und daneben, also später muss ich ja essen, aber alles war die Wände gespritzt. Du weißt was, weißt? Es war gelb und alles drum und dran. Und ich sollte putzen. Ich sagte, ja, okay, toll. So was habe ich nicht erwartet. Aber dann habe ich das Zimmer geputzt. Mittendrin kommt nochmal ein Anruf. Sagt, ja, okay, wenn du fertig, es gibt nochmal ein anderes Zimmer, muss nochmal auch gemacht werden. Und das ist dann mein Alltag geworden. Und das tue ich jetzt ein paar Wochen lang und dann komme ich heim. Irgendwann sage ich zu Lili, meine Frau sagt, nee, das kann ich nicht mehr machen. Also 4 Jahre studiert und jetzt muss ich sowas machen. Er sagt, nee, das geht nicht. Ich habe Besseres erwartet. Und dann Lili sagt, ja, okay, dann suchen wir eine Ausbildungsstelle, vielleicht dann machst du eine Ausbildung und dann musst du diesen Job nicht mehr machen. Ich dachte, ja, klingt gut, gute Idee. Dann habe ich angefangen, eine Ausbildungsstelle zu suchen. Also parallel habe ich trotzdem weitergearbeitet, aber ich habe gewusst, ja, nicht mehr lang, ich werde eine Ausbildungsstelle finden. Ich habe 4 Jahre studiert, weißt du? Ich werde eine Ausbildungsstelle finden und dann es geht schnell. Dann habe ich Bewerbung überall geschickt. Aber kommt nichts. Und es war monatelang weiter geputzt und kommt nichts. Und innerhalb dieser Zeit, es war ungefähr 1,5 Jahr, habe ich im Krankenhaus gearbeitet und jeden Tag geputzt. Ich habe fast 40 Bewerbungen rausgeschickt und ich habe nur 2 Rückmeldungen bekommen von allem. Und eine war eine Absage und die andere war ich genau eingeladen von einem Vorstellungsgespräch, wo auch später kommt keine Antwort, keine Absage oder keine Zusagen. Genau, weiß ich nicht, was da passiert. Aber dann, letztendlich habe ich eine Ausbildungsstelle bekommen. Genau, und an dem Tag komme ich da und ich wurde gefragt, ja, bist du bereit, einen Einstellungstest zu machen? Ich habe nicht gewusst, was der Einstellungstest ist. Ich habe, ja, kann ich machen. Dann habe ich gemacht. Ich war mit Lili war draußen, hat auf mich gewartet. Und es sah im Büro fast 2 Stunden lang, weil ich habe den Test gemacht und nochmal ein Gespräch geführt. Und dann später kommt Lilly rein und sagt, ja, mein Mann war hier vor einem Vorstellungsgespräch, aber da war es zu lang, was ist passiert? Und damals meine Ex-Ausbilder sagt, ja, nee, er muss einen Einstelltest machen und wir werden ihm die Stelle geben. Also er darf die Ausbildung hier bei uns machen. Und so habe ich meine Ausbildungsstelle bekommen damals, wo ich immer noch bis heute arbeite. Und dann habe ich Ausbildung 3,5 Jahre lang und es war so schwer. Erstmal komme ich in die Berufsschule, das erste Mal, und jeder dachte, ich bin jetzt der Lehrer oder ein sozialer Mitarbeiter. Weil ich sah hinten und alle haben geguckt, ja, wer ist das jetzt? Er sagte, nee, ich bin auch ein Azubi, so wie ihr. Und sagte, ja, okay, es passt irgendwie etwas nicht. Er sagte, ja, ich habe 4 Jahre studiert. Ich wurde nicht anerkannt, deswegen bin ich hier. Genau. Aber war schwer, ich habe jetzt Berufsschule gehasst. Weil ich habe meine Ausbildung mit 27 angefangen und da war lauter 16, 17, 18-Jährige und einfach gar nicht gepasst in der Zeit. Ich wollte lernen oder habe Schwierigkeiten zu lernen und ich wollte Party machen und den Spaß in der Ausbildung haben. Aber in dieser Zeit, ich durfte so viel lernen. Von mich selber erstmal, Gott hat mich einfach von dieser Höhestelle, wo ich dachte, ja, ich habe meine 4 Jahre studiert und ich habe alles. Und dann komme ich da und dann auf den Boden erstmal geworfen, dass meine Biochemie hat keine Bedeutung. Und dann diese Arbeit im Krankenhaus, 4 Jahre erstmal gemacht. Und nach meiner Ausbildung hieß es, ja, so bei uns war schlecht und so, ich wurde nicht übernommen. Genau, und ich dachte, ja, ich muss dann was anderes nochmal suchen. Dann habe ich einen Arbeitsvertrag für 6 Monate bekommen. Und in der Zeit, als wir nochmal an andere Stelle gesucht, ist eine Kollegin in Frührente gegangen. Genau, hat bei uns im Messraum gearbeitet. Genau, und ich wurde geholt und sagte, ja, kannst du im Messraum arbeiten? Willst du im Messraum arbeiten? Ich sagte, ja, kann ich schon vorstellen. Und dann komme ich da und es war eine wart ihr schon in einem Messraum? Oh, es war eine riesen size Maschine, war picobello sauber, Licht und alles klimatisiert. Da war ein Schreibtisch mit einem PC für mich. Ich sagte, das ist eine Arbeitsstelle. Ich dachte, ja krass. 6 Jahre später durfte ich da sitzen, wo ich bis heute arbeite. Und es war einfach anderes Leben, schon krass. Und für mich war, Gott hat mich jetzt durch diese 6 Jahre geführt. Und in diese 6 Jahre habe ich nie gedacht, dass irgendwann werde ich in so einem Büro sitzen, im Messraum und da arbeiten. Aber hat er es getan. Und es war 6 Jahre lang. Und als ich diese Vorbereitung gemacht habe, habe ich an diese Geschichte für mich jetzt überlegt und dachte jetzt, passend irgendwie, diese Reise, dass Gott jemand von irgendwo hoch oder runter, egal wo, aber der bringt dich irgendwo woanders. Du denkst nicht, du weißt nicht wann, aber passiert es. Und deswegen habe ich auch die Predigt von heute auch als die Reise von Fels zum Thron. Und hier lernen wir in Kapitel 16, wenn du deine Bibel hast, kannst du dann mit mir aufschlagen. Und letzte Woche hat Max schon zu uns gesagt, genau. Hier endet, also Kapitel 15 endet, dass Gott sagt, er will jetzt, genau, andere Könige jetzt wählen. Also mit Saul ist jetzt vorbei, ist ungehorsam, genau. Jetzt Gott muss einen anderen König suchen. Und hier in Kapitel 16 fängt das Samuel erstmal, der ist immer noch traurig. Der ist traurig, ja, Gott hat keinen Bock mehr mit Saul, Gott hat andere Pläne und dann Gott sagt zu ihm, wie lange du bist jetzt traurig? Also du solltest dein Zeug packen, ich werde dich woanders schicken, wo jetzt der nächste König ist. Genau, da kommen. Und so kommt Samuel in diese kleine Stadt Bethlehem. Und Bethlehem war damals ja keine Bedeutung, es war einfach eine kleine Stadt. Aber es ist schon krass, dass bis heute reden wir von Bethlehem. Aber das war einfach ein Anfang, dass Gott wollte jetzt andere Volk in andere Stadt wieder eine neue Geschichte hier anfangen zu schreiben. Und so kommt da. Und erstmal ist es so interessant, die Leute fragen Samuel, also, warum kommst du? Also kommst du in Frieden? Also was ist los? Die haben erstmal Angst gehabt. Weil wenn ihr noch erinnern, also in Kapitel 15, was Samuel gemacht hat, am Ende, er nimmt ein Schwert und er tötet den König. Und ich bin sicher, also alle haben schon mitbekommen, was ist da passiert. Und deswegen kommt er da und dann jeder fragt, alles okay, was willst du jetzt von uns? Aber er sagt, nee, alles gut, ich komme in Frieden, weil von dieser Stadt, Gott will jetzt einen neuen König jetzt aussuchen. Und so, Gott sagt, er sollte in das Haus Isais, weil er hat Söhne gehabt. Und von dem wird einer von dem ein König werden. Und so kommt da Samuel und es ist ein Riesending, es ist ein Riesen-Event. Und wie gesagt, es ist eine kleine Stadt. Das ist, ich bin sicher, jeder hat schon mitbekommen. Also wenn jemand kommt hier in Heubach und sagt, ja, der nächste Bundeskanzler würde jetzt von uns hier kommen. Ich glaube, viele würden jetzt schon mitbekommen. Und ich kann vorstellen, in dieser Zeit war echt ein Halligalli. Event, dass alle sind da, alle sind eingeladen. Und dann kommen die und dann der Vater bereitet die Söhne schon vor. Sagt, ja, okay, jetzt ihr seid jetzt erstmal sauber sein, schau, dass alles passt. Und genau, da steht ihr. Und genau, wenn Samuel sagt, ja, losgeht, dann, also es ist wie Mode, wie die immer dann reinläuft und alles und dann gucken und alles und richtig vorbereitet. Und die kommen dann rein, alle nach dem anderen, alle nach dem anderen. Und es ist echt interessant zu sehen, genau, wie die reinkommt. Und der Samuel erstmal schaut die erste und dann guckt, das ist Eliab. Und Eliab, der war die Älteste. Und hier die Bibel sagt ja, der war stark, der war schön, der war groß. Und so Samuel schaut und sagt ja, okay, bestimmt er. Hier kommt der Gesalbte des Herrn. Und so läuft er rein und er denkt, ja, okay, sofort, wie er es aussieht. Er sieht es königlich. Er ist groß, er sieht stark aus. Aber was sagt Gott zu ihm? Gott sagt, nee, das ist nicht der. Und dann kommt die zweite, der Abinadam. Und Gott sagt, nee, auch er nicht. Und dann kam Schaman und auch nicht. Und es geht durch bis alle. Und dieser hier würde uns auch helfen, ist einfach zu sehen, die Kriterium, in wie er jetzt quasi hier aussucht und wählt. Und wir wollen jetzt den ersten Punkt hier sehen, die menschliche Wahl. Und hier, wir kriegen das Bild von Samuel. Und was guckt er erstmal? Er schaut, wie er aussieht. Weil ihr sagt ja, als Eliab, der älteste Sohn Isaias von Samuel, trat, der dachte, ja, sicherlich steht hier der Gesalbte des Herrn von mir. Und er ist schon beeindruckt, wie dieser Typ denn sah. Er ist groß, ist sicherlich, genau, schön. Aber hier kommt Gott und Gott sagt, nein, du schaut falsch. Du solltest einfach nicht seine Aussehen jetzt hier gucken. Sollte was anderes schauen. Aber ich kann schon auch vorstellen, das war auch einfach ganz normales, ein Norm in dieser Zeit. Weil in 1. Samuel Kapitel 9 wurde von Saul das Gleiche auch gesagt. Er war auch der Große in ganz Israel. Er war schön, er war stark. Und so, es gab jetzt eine gewisse Merkmale für einen König. Also du musst in einer gewissen Art und Weise aussehen, dass Leute denken, ja, okay, du passt zu dieser Rolle. Und er war auch nicht nur stark oder groß. In dieser Zeit, der Eliab hat auch für Saul auch gedient. Er war auch in die Militär von der König. Und es war auch so, ja, okay, er hat jetzt ein bisschen Erfahrung in die Militär, er kann kämpfen bestimmt. Und wenn du jetzt liest, also in die nächste Kapitel, in Vers 13, Kapitel 17, da stand auch, dass die drei ältesten Söhne Isaias waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und hier sind die drei genannt. Also die erste, was hier auch in Kapitel 16 genannt, die sind jetzt die Eliab, die zweite Abinadam und die dritte Schammah. Das heißt, wenn die jetzt hier reinlaufen, der Samuel guckt, sagt, ja, okay, das passen. Die haben jetzt Erfahrung im Krieg, die sind groß genug. Aber hier kommt Gott und sagt, nein, sieh nicht auf seine Aussehen und nicht auf seine Höhe, Seinswuchs. Denn ich habe ihm verworfen. Und Gott sagt, nein, der nicht. Und dann kommt das Nächste und sagt, nein, auch nicht. Aber das ist ein ganz normales Phänomen von uns Menschen, dass normalerweise für uns das Aussehen ist das erste Kriterium für unsere Wahl. Also wir sehen Leute, wie die aussehen und sagen, ja, okay, das passt zu das und das zu das. Und deswegen, wir haben auch die Schwierigkeiten in unserem Leben, besonders in unserer Gesellschaft jetzt, weil wir wollen einfach auf das Äußerliche jetzt investieren. Ich schaue, wie sehe ich jetzt aus? Wie soll ich mein Leben da draußen zeigen? Weil das ist, was Leute sehen. Wenn Leute dich sehen und dann viel vergleichen, wie viel Geld du hast, wie du verkleidet bist. Und es baut so viel Druck, also du sollst einfach in soziale Medien schauen. Also Max hat letzte Woche schon von Instagram geredet. Damals Facebook gab, du hast alles gepostet und so, wie du aussiehst, deine Wohnung, was du gekauft hast. Aber es ist so krass geworden und es ist so wichtig für uns Menschen, weil es ist Aussehen, das Äußerliche, das ist wichtig. Und wir vergessen, was Gott hier sagt, er schaut nicht, er guckt innen drin. Aber wir bauen unser Ego, unsere Kraft durch das, was andere Menschen zu uns sagen. Und es gibt diesen Dopamin-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Aber eine Dopamin in deinem Körper oder in deinem Gehirn, es wird immer ausgeschüttet, wenn du ein gutes Gefühl oder ein Kompliment in deinem Leben bekommst. Das heißt, nimm einfach ein Beispiel. Wenn du jetzt etwas gepostet online in sozialen Medien, dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, ja. Person X hat deine Dings geliked. Und dann kommt ein Dopamin-Effekt in deinen Kopf und sagt, das fühlt's gut. Und dann, was machst du dann? Dann machst du auf Instagram und dann guckst du, okay. Aber weil es ist ein gutes Gefühl, dann gehst du wieder nochmal in deinen Post und dann schaust du jede Einzelne, der deine Post geliked hat. Und das ist so ein krasses Effekt in unser Leben jetzt geworden, dieser Dopamin-Effekt, weil es ist so krass, jeder will was wissen, jeder will was vergleichen, jeder will was sehen. Ich will die Erste sein, die eine gewisse Information bekommt. Weil das Äußerliche, was Leute, andere Leute sagen und sehen, das ist was für uns wichtig geworden. Und das macht uns so abhängig. Und wir vergessen, dass Gott, ihm ist es so egal, was du besitzt, wie du aussiehst, wie gut du vor anderen Menschen jetzt da sich stellst. Für ihn ist es egal. Er hat ein komplett anderes Maßstab. Und es ist nicht, wie du aussehst. Und ich frage mich, also wenn Gott jetzt, wenn du alles haben in deinem Leben, was du denkst, ist es wichtig für dich. Wenn du da rumläufst, sagt er, ich habe 4 Jahre studiert. Denkst du, es ist so wichtig für Gott? Wenn dein Herz und alles, was innen drin ist, ist nur Frust mit Stolz. Kann Gott mit dir etwas anfangen? Nicht nur, weil du das Äußerliche passt, sondern auch innen drin passt. Aber hier sehen wir ein weiteres Problem mit Samuel hier. Und wir sehen, das menschliche Sehen ist sehr begrenzt. Schau mal hier, die Bibel sagt, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und hier sehen Samuel, der fixiert seine Augen nur auf was vor ihm kam. Also nur diese 7 Männer. Und das ist alles, was er sieht. Und bis zu diesem Zeitpunkt, alles ist passiert, keiner redet von David. David ist nicht mal hier im Bild. Und es ist schon krass und gleichzeitig auch so traurig, dass David wurde gar nicht eingeladen. Ist nicht ein Teil davon. Also Isaias hat 8 Söhne, nicht nur 7. Aber in der Vorbereitung, in der Einladung leidet alle Menschen und alle anderen. Aber wo ist David? Irgendwo mit Schafe. Er sollte mit Schafe spielen. Diese Rolle passt es nicht. Hier kommt nur die Leute, die König werden können. Aber David gar nicht. Und ich weiß nicht, die Bibel sagt uns nicht so viel von Davids Beziehung mit seinen Eltern. Also findet man nicht viel. Ich habe jetzt geguckt. Und die einzige Stelle, wo ich finde, ist in Psalm 27, Vers 10, wo David schreibt, auch wenn meine Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt der Herr mich auf. Und ich will nicht behaupten, dass David redet jetzt von diesem Event, was ist jetzt gerade passiert. Aber es ist sicherlich auch, dass er keine gute Beziehung mit seiner Familie gehabt hat. Und dass wir werden auch sehen in die weiteren Kapitel, wie er auch mit seinem Bruder, wie die Beziehung mit seinem Bruder auch war. Aber es ist echt wirklich traurig zu sehen, wie die Menschen ihre Sehen auch begrenzt ist. Sogar ein Prophet wie Samuel. Er sieht nur, was vor Augen ist. Und genauso sehen wir auch. Es ist so geworden, dass es so schwer für Menschen jetzt, besonders in dieser Generation, zu konzentrieren vor eine lange Zeit. Weil für uns muss immer schnell. Alles, was von meinen Augen kommt, das ist, was wichtig ist. Und ich will das sehen und ich will wechseln und ich will was anderes haben. Und ich weiß es nicht, wie bei dir ist in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du jetzt der Eliab zu Hause bist oder bist du der David. Aber sicherlich gibt es so viele Leute, die zu Hause von ihrer eigenen Familie übersehen wurden. Du bist einfach der Kleinste. Du redest nur Schrott. Also keiner interessiert, was du sagst. Du hast nichts zu sagen. Es gibt Leute, die in dieser Familie reden konnten. Oder auch in unserem Freundenkreis. Vielleicht bist du einfach der eine, der alles, was du sagst, interessiert kein Mensch. Und ich weiß nicht, was das mit dir auch macht. Aber hier sehen wir ein krasses Bild von David, das auch in einem Ort oder in einer Stelle, wo er komplett vergessen wurde. Gott trotzdem hat dieses andere Bild nicht nur hier begrenzt, was diese sieben wir sehen, sondern Gott schaut noch weiter. Und auch wenn du nicht weißt, wie es geht, manchmal ich sage, ja, du kannst nichts dafür, dass du vielleicht die Kleinste zu Hause oder ganz egal für andere Menschen, dass du irgendwie hast du keinen Wert mehr. Aber Gott sagt in Philipper 4, Vers 19, Paulus schreibt und sagt, mein Gott aber wird allen euer Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er sagt, alle euer Mangel wird Gott nach seinem Reichtum. Der Schöpfer dieser Welt verspricht uns das. Und es ist so egal, was andere Menschen über dich denken, dass die Leute dich nicht sehen. Hier sehen wir, dass David übersehen wurde und noch traurig von seinem Vater. Aber wenn wir weiterlesen, kommt diese krasse Hoffnung. Und in Vers 11 bis 13, die Bibel steht, und Samuel fragte den Isaiah, sind das alle junge Männer? Und er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Es gibt noch eins. Also wir wissen nicht, wo er ist, aber er spielt irgendwo mit Schaf. Also, aber es gibt noch eins. Und dann, Samuel sagt, da sprach Samuel, sende ihn und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommen ist. Und ich habe da für mich ein Bild gemalt. Also stell dir mal vor, alle sind da und David ist irgendwo und sagt, ja okay, einer von euch soll das David holen. Und einer geht raus, sagt, David, irgendwo spielt er, keine Ahnung, also mit Schaf ist er irgendwo. Er hat ja keine Ahnung. Kommt er, sagt, ja, was ist los? Sagt, ja, Papa sagt, du sollte kommen. Ja, was ist? Ja, komm, du. Und dann kommt er und es ist voll. Also das ganze Dorf Bethlehem sitzt da und wartet auf ihn. Er ist wahrscheinlich müde und dreckig und alles, kein Bock. Und dann kommt er da und sagt, was ist los? Und dann Samuel kommt und sagt, ja, oder Gott sagt zu Samuel, der. Aber kannst du dir vorstellen, also was haben die anderen Menschen gedacht? Das passt etwas nicht. Er ist König. Und ich habe viel recherchiert und viele Bibelkommentare sagt, ja, David in dieser Zeit, er ist zwischen 13 und 15 Jahre alt. So jung ist er. Aber das sind alle Männer, die große Brüder. Und ich dachte, echt? Er wird jetzt unser nächster König. Aber so ist es krass, wie Gott arbeitet, wie Gott wählt. Und noch schöner ist, in Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbe ihm mitten unter seinen Bruder. Und was passiert? Und der Geist des Herrn kam über David und von diesem Tag an und weiterhin. Von diesem Tag an und weiterhin kommt Gottes Geist in David hinein. Und es ist interessant, David wird nicht sofort König werden. Er ist, wie gesagt, zwischen 13 und 15 in dieser Zeit. Aber bis das passiert, es dauert. Aber Samuel hier ist ein gutes Beispiel und er zeigt uns, wie viele Fehler wir manchmal machen in unserem Leben, wie wir die Leute auch oder die Menschen beurteilen. Und wie gesagt, wir sehen nur, was vor unseren Augen ist. Aber was Trauriges ist, das ist so für uns auch wichtig geworden, dass es nur daran arbeiten wir. Nur was vor meinen Augen ist. Aber lasst uns schauen, wie Gott wählt. Und hier ist der zweite Teil, wollen wir schauen, Gottes Wahl. Was ist hier der Unterschied? Und so, der erste Punkt ist, Gottes Perspektive unterscheidet sich vor der Menschen. Und schau, was Gott hier sagt. Gott sagt, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. So, hier Gott sagt zu Samuel, okay, du siehst was, aber ich sehe was anderes, noch was Tieferes. Und Menschen beurteilen nach Scheinen, nach Erfolg, nach Charisma, wie der vorkommt, wie lustig ist der, wie cool ist der Typ. Aber wie gesagt, das ist nicht Gottes Perspektive. Gott schaut was anderes und Gott kennt uns so gut. Und man sieht auch diese Fehler, was jetzt hier Samuel macht. Er wollte jetzt Eliab als König sagen. Oder für ihn war Eliab die passende. Aber wenn wir lesen in Kapitel 17, Vers 28, will ich jetzt kurz vorlesen. Hier wurde berichtet von Eliab. Und hier steht in Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, hörte, wie er mit den Männern redet. Und da erbrannte der Sohn Eliabs gegen David. Und er sprach, warum bist du hier gekommen? Und wen und wem hast du dir jene Schafe in die Wüste überlassen? Also ist, wie er mit ihm redet. Also, was willst du hier? Hier sind echte Männer. Hier sind wir im Krieg. Mit wem hast du jetzt die Schafe gelassen? Und noch krass dann sagte er Eliab, ich kenne deinen Übermut und deine Bosheit und die Bosheit dein Herz. Du bist nur herabgekommen, um den Kampf zu sehen. So, was sagt er Eliab hier? Er sagt ja erstmal, du hast hier nichts verloren. Man sieht sich stolz in sein Herz. Er ist so stolz. Er denkt, ja, okay, ich bin besser. Du hast hier gar nichts verloren. Und zweitens, man sieht, die Bibel sagt, er ist zornig geworden. Man sieht jetzt Zorn und Eifersucht. Und dann drittes, dieses Fehlerurteil. Er sagt, ich kenne dich. Ich kenne dein Herz. Kannte Davids Herz, gar nichts. Und dieses krasses Kontrast, was Gott sieht in Menschen und was andere Menschen in uns sehen. Und diese Person, diese Eliab, voller Stolz und Zorn, wollte Samuel als König sagen oder dachte, der passt zu dieser Rolle. Aber Gott kommt mit anderer Perspektive und er sieht noch weiterhin. Seine Sehen ist gar nicht begrenzt wie wir. Und deswegen ist es echt wichtig, dass wir von diesem äußerlichen Aussehen nicht täuschen. Weil wie gesagt, Gottes Perspektive ist anders. Gott achtet nicht drauf, wie beliebt du bist, wie berühmt, keine Ahnung, was du hast. Aber Gott schaut, wie treu du bist. Er guckt weiter hinein. Dein Wert in deinem Leben sollte nicht abhängig von der Meinung von den anderen Leuten, sondern von Gottes Perspektive. Wie schaut Gott mich? Wie sieht Gott mich? Und wenn wir das verstehen haben, dann wir werden in unser Leben versuchen, daran zu arbeiten, was für Gott wichtig ist und nicht, was andere Menschen in uns sehen. Aber zweitens, der Unterschied, was wir hier sehen, zwischen Gott und Samuel, sehen wir die zweite, dass Gott schaut dein Herz. Und hier das Herz ist das Zentrum des Menschen. Und wenn wir hier von Herz reden, reden wir nicht einfach von Emotionen. Gott sagt hier, aber der Herr sieht das Herz an. Was meint der Herr damit? Was Gott hier sagt, er schaut das Zentrum deines Lebens und das Wille, das Denken, deine Glauben, das innerliche Vertrauen, das Gehorsam zu ihm. Und das ist, was Gott in uns schaut, in uns sucht. Gott schaut in dein Herz. Und die Frage ist, wie sieht dein Herz aus? Kannst du sicherlich sagen, sagt ja, Gott kann mich jetzt nehmen und mich benutzen, für eine Rolle vorbereiten, weil innen drin, es ist rein. Und es ist echt wichtig für uns zu fragen, was stecke in mein Herz rein? Also in Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet dein Herz. Also mehr als alles, was du hast, deine Gedanken, deine Liebe innen drin, deine Treue, das ist, was du behütet soll. Unser Aussehen hier äußerlich, es ist egal. Und hier steht, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und von unser Herzen raus, da springt die Quelle des Lebens. Und so die Frage ist, achtest du drauf, was du in dein Herz hineinlässt? Was schaust du? Was hörst du? Was prägt dich in dein Leben? Was ist für dich echt wichtig? Kannst du wirklich sagen, nee, alles, was ich mein Leben jetzt reinfüttert in mein Herz, es bringt mich weiter und weiter und nah zu Gott oder noch weiter weg von ihm? Der David später schreibt in Psalm 139, Vers 23, er sagt, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Gott sagt in einer anderen Stelle, dass David ein Mann nach seinem Herz war. Und hier sagt er, erforsche mich. Schau hier hinein. Wie viele von euch kann das wirklich zu Gott sein? Oder ich weiß alles, was in mir reinsteckt. Es ist Dreck. Ich weiß meine Gedanken. Ich weiß meinen Stolz. Und hier kommt er und er sagt, erforsche mich. Weil hier, wie Gott sagt, er guckt nicht das Äußerliche. Er guckt in dein Herz hinein. Das ist, was ihm wichtig ist. Und so, lass uns auch zu Gott gehen und sagt, Gott, schau hinein. Guck's innen drin. Und lass Gott unser Herzen verändern. Später schreibt auch David, schaff in mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir einen neu beständigen Geist. In Psalm 51, Vers 12. Er sagt, erforsch mich. Du siehst, was alles in mir ist. Und dann schenk mir ein neues Herz, ein reines Herz. Gott sollte uns verändern. Und diese zwei krasse Beispiele oder zwei Unterschiede zwischen Gott und Samuel sollen wir auch so hinnehmen und unser Leben auch von dieser Perspektive auch sehen. Zu sehen, dass Menschen schaut das Äußerliche. Menschen sehen ist begrenzt, aber Gott sieht anders. Gott schaut in dein Herz hinein. Und das ist was wichtig. Und in dieser Stelle jetzt, David ist wie König, ist gesagt, und Samuel geht dann weg. Und dann kommt dieser zweite Teil von Samuel 16, ab Vers 14. Und hier sehen wir, wie Gott jetzt David für das Königtum vorbereitet. Und es ist so interessant hier zu sehen, wie Gott das macht. Das heißt, David erstmal wurde irgendwo rausgeholt, kommt er zu dieser Rolle, wo er alle anderen dachte, ja, pf, du hast nichts hier verloren. Aber Gott nimmt diese Chance und dann bereitet David auch für diese Rolle. Ein britischer Prediger und Schriftsteller, der F.B. Meyer, schreibt, wenn Gott zu zögernd scheint, bedeutet nicht, dass er nicht handelt. Seine Verzögerung ist Vorbereitung. Und in 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, der Herr kommt nicht zu spät mit seiner Verheißung. Und hier sehen wir die Vorbereitung David für dieses Königtum. Und wie gesagt schon, David, von dieser Zeit, bis er König geworden, war zwischen 15 und 20 Jahre. So lange hat es gedauert. Und es war auch nicht einfach. Wenn du weiterliest, du wirst merken, er ist ständig im Flug, muss ja rennen für sein Leben, hat er Angst und alles drum und dran. Bis er zu dem Zeitpunkt, wo er kommt, dass er König ist, sind 15 bis 20 Jahre. Und du betest jedes Mal und sagst, ja, Gott hört mich gar nicht. Ich habe so lange gebetet, passiert nichts in meinem Leben. Also wenn du noch nicht 20 Jahre, dann kannst du noch weiter beten. Kann länger dauern, sagt er. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wie Gott alle Menschen hier vorbereiten. Also David, 20 Jahre, der Mose hat 40 Jahre gewartet. Das heißt, wenn ich etwas bete, dann ich habe noch 6 Jahre, dann passiert es vielleicht. Josef, 13 Jahre gewartet. Paulus hat ja 10 bis 14 Jahre, bis er ein Apostel geworden. Manchmal, wir lesen von Paulus und wir denken, ja, er ist so aus Damaskus und dann das nächste Buch ist dann Römerbrief und wir denken, ja, okay, ein paar Wochen später, dann kommt er dann. 14 Jahre hat gedauert. Und erstmal, es ist schon krass, kommt er zu den Aposteln und die haben ihn gar nicht aufgenommen. Die haben Angst vor ihm gehabt. 3 Jahre später. Und dann geht er nochmal weg, 7 Jahre, und dann kommt er durch Barnabas und wurde es akzeptiert. Gott bereitet Menschen vor, aber die Zeit nimmt er. Und hier wollen wir sehen, wie Gott das auch macht. Das Problem ist, wir leben in dieser Instant-Gesellschaft. Kennst du ja das? Alles muss immer sofort passieren. Also du hast Instant-Kaffee, du hast Instant-Nudel, Instant-Chicken, keine Ahnung, ob es Chicken gibt. Aber es gibt einfach alles Instant. Und wir sind so gewohnt, dass ich will etwas jetzt, ich bete für etwas jetzt und muss in den nächsten Moment passieren. Ich habe ein cooles Beispiel. McDonald's. Jeder ist schon zu McDonald's geworden, gell? Und ein McDonald's in Kalifornien, die haben damals Problem, die Kunde Unzufriedenheit. Und die Kunde haben sich beschwert, dass es dauert immer so lang bei McDrive. Dass von der Zeit, wo du deine Bestellung gibst, bis du dein Essen bekommst, es war 3 Minuten und 17 Sekunden. Und es war so lange. Es ist, wie kann es sein, dass von hier bis da dauert 3 Minuten und 17 Sekunden? Und ich dachte erstmal, versuch mal dein Essen in 3 Minuten und 17 Sekunden zu vorbereiten. Das wird nie klappen, besonders wenn du einen Burger und Pommes und alles drum und dran brauchst. Aber was krass ist, ist dann damals, die McDonald's, die Marken, oder die haben versucht mit ihren Mitarbeitern, dass diese Zeit muss weniger und sollte 60 Sekunden dauern. Von der Zeit, wo du deine Bestellung gibst, bis du dein Essen bekommst. Innerhalb einer Minute, du solltest dein Essen haben. Und jetzt, wir lächeln und wir denken, ja, das ist doch krass. Aber wir sind genauso. Wir sind so ungeduldig geworden. Vielleicht ist es nicht wegen McDrive, aber in viele andere Dinge. Wie oft beten wir ständig für Dinge in unser Leben, dass Gott etwas in mir ändert, bis irgendwo ich gebe auf, weil ich sage, das dauert zu lang. Aber Gott nimmt diese Zeit, weil Gott will in uns dran arbeiten. Der will uns vorbereiten für diese Rolle, wo er uns gibt. Und hier sehen wir David. Und erstmal in Vers 13 und 14 sehen wir den ersten Punkt, dass Gott bereitet David durch seinen Geist vor. Hier steht, dass der Geist des Herrn kam auf David. Und das andere Kontrast in Vers 14, wenn wir lesen von Saulus, was passiert? Das Geist von Gott wich von ihm ab. Und Gott muss David mit seinem Geist erstmal füllen, damit David auch fähig sein, das König zu sein. Und vielleicht nicht morgen, aber erstmal in 20 Jahren. Aber hier steht, dass von diesem Zeitpunkt und weiterhin ist Gottes Geist mit David gewesen. Und wir brauchen Gottes Geist. Und wir sind so privilegiert, dass wenn wir im Glauben kommen, was passiert? Gott füllt uns mit seinem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der bereitet uns für die Aufgaben vor. Was Gott in uns braucht, was Gott in dir, die Pläne, was Gott in dir hat. Weil ohne Gottes Geist können wir gar nichts machen. Später schreibt Paulus in Römer 8, Vers 26, er sagt, ebenso kommt aber auch der Geist in unserer Schwachheit zu Hilfe. Und Paulus sagt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein in unser Gebet. Also Paulus sagt ja, manchmal wir wissen sogar nicht, was wir dafür beten sollen. Also wir sind hilflos in Schwachheit, aber der Geist Gottes gibt uns diese Kraft. Und wir sehen hier, das ist der erste Schritt, was Gott mit David hier macht. Gott las seinen Geist in David hinein. Aber nicht nur das, sondern dieser Geist ändert auch David. Und deswegen, David betet immer ständig, erforsch mein Herz. Weil es ist nur Gottes Geist, kann unser Herzen auch verwandeln. Und wenn ich keine Gottes Geist in mir, dann kann ich auch vergessen, kann ich alles tun. Von meiner eigenen Kraft wird nie passieren. Und so, Gott kommt hier und David wird es gesagt und dann kommt seine Geist in ihm hinein. Und dann, was passiert dann? In Vers 15, da sprachen die Knechte Saulus zu ihm und sehe doch, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr, rede doch zu seinem Knecht, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen weiß. Und es sollte geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so soll er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. Und so hier, wir lesen von Saul, er hat einen bösen Geist und die machen einen Vorschlag, sagt er, such jemand, wenn dieser böse Geist in dir kommt, dann jemand kommt da mit einer Harfe, einem Musikinstrument, sollte spielen und dann kannst du dich beruhigen. Coole Rolle, gell? Stell dir mal vor, du sagst, ja, so, wenn jemand da schreit und man ist verrückt und so, du nimmst deine Gitarre und dann spielst du was. Und der schreit, ja, lass mich! Und alle, bis er beruhigt. Ich habe damals mit meinen Kindern versucht, kannst du vergessen. Die schreien und alles und du singst und machst Bewegung und alles und drum und dran und passiert nichts. Und hier kommt David, sollte das gleiche machen mit jemand, der mit einem bösen Geist gefühlt und er hat keine Kontrolle in seinem Leben. Und wenn du weiterliest, du wirst merken, es ist so oft passiert, dass kommt dieser böse Geist und er nimmt eine Waffe und versucht, David zu töten. Aber das ist die Rolle, was Gott bringt in diesen zukünftigen König. Und er sagt, du wirst ein König sein, aber erstmal fangst du erstmal hier. Du kommst zu Saul und deine Rolle ist erstmal, wenn er verrückt geht, du solltest einfach ein paar Musik, ein paar Akkorde spielen für ihn, bis er sich beruhigt. Und ich kann mich vorstellen, also, wenn David das wusste, sagt er, pff, warum bin ich jetzt gesalbt als König? Warum soll ich das machen? Macht er aber nicht. Und es ist die Vorbereitung, was hier Gott macht. Gott bereitet David durch diese Kleinstdienst. Die zweite Rolle, was jetzt David hier spielt, er sollte ein Waffenträger für Saul sein. Weißt du, was die Waffenträger gemacht haben? Die Waffen getragen. Aber weißt du wann? Wenn die im Krieg sind. Das heißt, der König kommt da und du bist vorne mit seinen Waffen. Also du bist als Erster, der getötet wurde, wenn das Krieg jetzt ausbricht. Das ist keine tolle Rolle. Zweitens musst du auch vorstellen, wie klein David ist. Und wenn wir in die weiteren Kapitel lesen, wir sehen, er versucht, ein Schwert und die Waffenausrüstung zu tragen und klappt es nicht. Aber das ist seine Rolle. Wir gehen im Krieg, okay, David, kommt er da mit Schwert und alles rum und dran und dann muss er dann König geben. David, der König geht verrückt, der da schreit und dann, wo ist meine Gitarre? Und dann nimmst du, dann kommt er, bist ja beruhigt. Aber David mag das. Er nimmt diesen Kleindienst, diese Rolle, obwohl er weiß, er wird der zukünftige König sein, mag er das. Jesus sagt zu uns in Kapitel 16, Vers 10, wer in geringste Treu ist, der ist auch in die große Treu. Und Gott gibt uns manchmal diese kleinen Dinge, diese kleine Rolle in unser Leben, damit er für uns, der mag das für uns als Vorbereitung für was anderes, für was Größeres. Und ich musste das lernen. Mit meinem Stolz und alles. Ich dachte, ja, ich habe was. Und Gott muss erstmal mich richtig, richtig runterbringen, bevor er was anderes für mich vorbereitet. Und deswegen sollen wir das auch nehmen in unser Leben. Die Stelle, wo Gott uns stellt, die Dienste, was wir nehmen. Viele meinten, ja, ich bin in die Bibelschule gegangen, jetzt kann ich ein Pastor werden. Und dann kommst du in die Gemeinde und Gott sagt dir, ja, du solltest erstmal an die Tür erstmal anfangen. Sagst du, Leute, willkommen, herzlich willkommen. Aber wenn Gott das will, dann machst du das. Oder viele meinten, ja, ich kann jetzt Musikinstrumente und alles machen, jetzt kann ich überall dienen. Und Gott sagt dir, nein, nimm dir erstmal Zeit. Müssen wir nicht überall sein. Aber hier, David, wurde so vorbereitet, dass er in so einen kleinen Dienst vorbereiten wird. Und hier sehen wir auch, dass David in dieser Zeit, der zeigt auch Demut. Wie gesagt, er weiß, er wird jetzt König werden, aber kommt trotzdem und er dient Saul in dieser Stelle. Und er weiß, ja, ich muss das machen, weil Gott braucht mich jetzt hier. Und drittes, wie Gott auch jetzt David hier vorbereiten, Gott entwickelt die Fähigkeiten und David seinen Ruf. Und in Vers 18 und 19 hier steht, da antwortet einer der Knecht und sprach, seh, ich habe einen Sohn, ich sei es von Bethlehem gesehen, der versteht, auf der Harfe zu spielen. Er ist ein tapferer Mann, tüchtig zu Kampf, einsichtvoll in seinem Reden und schön von Gestalt. Aber noch was wichtig, er sagt, und der Herr ist mit ihm. Also, jemand sagt ja, okay, wir kennen jemanden, der talentiert, der kann das und das machen, der ist tapfer und alles, und der Herr ist mit ihm. Und ich frage mich, wie haben die Leute das gewusst, dass der Herr mit ihm ist? Wahrscheinlich gesehen, wie David war. Ich kann vorhin vorstellen, jedes Mal, wenn er alleine irgendwo war, mit seinen Schafen und alles, hat er seine Musik gespielt, zu Gott gelobt und nichts für jemand anderen daraus zu zeigen, sondern er hat das gemacht, weil er hat eine Beziehung mit Gott gehabt und Gott ist mit ihm. Und hier sehen, dass David hat diesen guten Ruf gehabt, dass Leute von ihm gut gesprochen haben. Aber nicht, weil er was draußen war oder was gezeigt, sondern wie hat er gelebt, von innerlich. Hat Leute das gesehen, seinen Ruf und diese Fähigkeit, was Gott auch ihm schenkt. Dieses Talent, diese Gabe, das er kriegt. Also durch deine Gabe ist er auch in die Königreich gekommen, dass er auch mit Saul jetzt da dienen. Und er durfte auch lernen von Saul, wie ein König regieren oder nicht regieren darf. Es ist echt wichtig für uns, das zu verstehen, dass manchmal die Kleinigkeiten, was wir im Leben haben, sind nicht so klein für Gott. Und vielleicht denkst du, ja, ich kann nichts. Der ist besser als ich, der kann das. Aber Gott bereitet uns, gibt uns Fähigkeiten. Wie klein, wie groß, ist egal. Aber wichtig ist, dass wir das auch nutzen für ihn, damit wir seinen Namen verherrlichen. Und der Harfe war nichts Besonderes, dass David das spielt. Aber Gott gibt ihm das. Und bis heute lesen wir von die drei Viertel von den Psalmen, wurde von David geschrieben. Gott gibt ihm diese Gabe, diese musikalische Gabe, dass er schreibt, und bis heute lesen wir davon. Und sehen wir, Gott bereitet ihm dafür. Gott packt ein gutes Ruf in ihm, er gibt ihm die Fähigkeit, eine Gabe, damit er ihm dienen. Und diese Geschichte, dieser Kapitel, der zeigt uns einfach drei Dinge. Diese nicht ist einfach zu merken. Dass Gottes Wahl, der richtet nicht nach deinem Aussehen, nach deiner eigenen Fähigkeit, nach deiner Kraft. Gott schaut in dein Herz. Und ich würde euch ermutigen, dass daran sollen wir arbeiten, weil das ist, was wichtig ist. Das Äußerliche, das ist egal. Zweitens, Gott bereitet uns vor, aber in Verborgenheit manchmal. Und es kann so lange dauern, ihr Lieben. Das heißt, sollen wir einfach treu bleiben in die Kleinigkeiten, wo wir sind gerade, wo Gott dich hingestellt, dein Dienst, wo du arbeitest, dass du treu bleibst und machst du das. Und irgendwann wird Gott dich woanders bringen, wenn dein Wille ist, wenn seine Wille ist. Aber Gott schaut, dass wir unser Herz richtig ist und er tun uns vorbereiten. Aber noch besser ist, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Der Geist führt uns, schenkt uns Kraft, zeigt uns, wie wir leben sollen. Und das ist echt ein Privileg. Und wenn ich jetzt diese Geschichte lese, ich sehe wirklich Evangelium da. Ich sehe Gottes Gnade. Ich sehe einen David, der gar nichts verdient, der nichts dafür getan, dass Gott ihm sucht und ihm will und ihm so eine krasse Rolle schenkt. Was hat er dafür? Nichts. Und es ist einfach reines Gnade, Gottes Gnade. Paulus schreibt in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 27, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit sich kein Mensch rühme. Die vergessen, die egal, die Leute, die keine Bedeutung in dieser Gesellschaft. Du kleinst, du denkst, ja, ich habe keinen Wert. Gott sieht mehr. Gott hat komplett andere Perspektiven. Er schaut in dich hinein. Und wie gesagt, ich sehe einfach Evangelium, ich sehe Gnade hier, gutes Nachricht. Dass egal, wo du bist, wenn mein Herz richtig mit Gott ist, er wird mich nutzen. Und so, wenn du in deinem Leben, keine Ahnung, ob du eine Beziehung mit Christus hast, und ich weiß nicht, wo du stehst jetzt gerade, was dich in deinem Leben beschäftigt, aber es ist eine Chance, Gott gibt uns jedes Mal eine Chance. Sagt, ja, ich will jetzt und jetzt ein richtiges Leben mit dem Herrn jetzt führen. Und vielleicht denkst du, ich bin noch jung, ich habe Zeit, aber vielleicht nicht. Und wenn du etwas in deinem Leben oder du es klar machen mit Gott, dann solltest du es machen. Wenn du irgendwo in dein Leben fast investiert und du hast dein Herz vergessen, dann mach das richtig mit Gott. Sag wie David, erforsche mich und schenk mich ein reines Herz. Und er wird das auch tun. Amen.